Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute in ganz besonderer Konstellation, denn ich habe dieses Mal Verstärkung an meiner Seite. Antje Kleensang. Wer die Kanäle von Hand und Herz verfolgt, weiß, dass Antje zum Beispiel die vollbesuchte Veranstaltung mit Mo Asumang im Deck 2 in Buxtehude organisiert hat und auch sonst bei Hand und Herz oftmals im Hintergrund mitagiert. Zusammen dürfen wir wieder einen spannenden Gast bei uns begrüßen. Michael Quelle. Es geht um Geschichte, um Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus im Landkreis Stade, um Antifaschismus und darum, wie man junge Menschen motivieren kann, sich zu engagieren. Viel Spaß bei diesem Interview.
So, ich drücke einfach mal auf Aufnehmen, es läuft, wir unterhalten uns einfach weiter.
Ja.
Also erstmal schön, dass du mit uns über dein Engagement und auch über das Thema Ehrenamt sprichst. Wenn ich jetzt so ein bisschen überlege, du bist ja sehr engagiert, wann hat denn das Thema Ehrenamt dich das erste Mal überhaupt aufgesucht, sagen wir mal so? Also wann ist dir das Thema Ehrenamt das erste Mal in deinem Leben überhaupt begegnet?
Also das ist natürlich jetzt eine soziale Geschichte. Wenn ich jetzt daran denke, also ich bin in Stade geboren, hab die mittlere Reife, hab dann ja höhere Handelsschule gemacht. In dieser Zeit war also mehr so Sport bei mir der Fall. Also ich habe Judo gemacht, dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann, was natürlich auch sehr Zeit gefordert hat. Ich habe in Hamburg gelernt, was mich aber sehr geformt hat, es war ein Gewerkschaftsbetrieb, die Volksversorge, heute heißt sie anders. Und wir sind da ganz stark, das war 1970 bis 1972, mit der ja Auszubildenden bzw. Lehrlingsbewegung konfrontiert worden. Das hat mich auch mitpolitisiert. Habe dann aber festgestellt, also ich habe einen Kaufmannsgehilfenbrief gemacht, also bin auch gelernter Versicherungskaufmann mit Ausbildung. Habe dann aber festgestellt, also im Büro zu arbeiten ist nicht meine Sache, die ich gerne möchte. Zum einen und zum anderen wollte ich auch raus aus Stade. Also ich habe mich hier beengt gefühlt und durch Zufälle, weil ein Freund dort ein Sommerpraktikum gemacht hat, bin ich auf die Rotenburger Anstalten aufmerksam geworden. Ich fand das faszinierend, was er erzählt hat. Dann habe ich dort einen Tag besucht, teilweise etwas Probe gearbeitet und dann war für mich klar, also nach Beendigung meiner Ausbildungszeit, also die Beendigung war mir wichtig, fange ich als Pflegehelfer in den Rotenburger Anstalten an. Die größte Behinderteneinrichtung hier im Land Niedersachsen, historisch, damals schon 100 Jahre alt. Und ich bin da sehr blaublütig angefangen als Pflegehelfer, muss ich sagen. Also die damaligen Bedingungen dort in den Anstalten waren dadurch geprägt, wie viel Geld ist eine Gesellschaft bereit auszugeben für psychisch Kranke, für Behinderte. Und das war also auf der Gruppe, wo ich angefangen habe, das war eben eine 20er-Gruppe, zwei Schlafsäle, keinen eigenen Privatraum für die einzelnen Bewohner und Bewohnerinnen. Das waren Bewohner, das war eine strikte Trennung zwischen Männer- und Frauenbereich damals noch in den Rotenburger Anstalten.
Wann war das?
Das war 1972. Und dann die Frage, wie fing im Grunde dein Ehrenamt, dein Engagement an? Zum einen war für mich klar, als ich eben in mein Berufsleben reingegangen bin, bin ich in die Gewerkschaft eingetreten. Also, aber passives Mitglied erst mal, also damals die HBV, war später die ÖTV. Und das Engagement, was mir sehr viel gebracht hat, das fing eigentlich denn in Rotenburg-Wümme an, wo ich also 1972 hingezogen bin. Und zwar im Herbst 1972 wurde dort eine Jugendzentrumsinitiative gegründet. Flächendeckend in Deutschland, es gab damals ja im Lande gar nicht diese freie Jugendarbeit, selbstverwaltete Jugendarbeit. Es wurde eine Jugendzentrumsinitiative gegründet und mit relativ schnellen Erfolg, dass eben in Rotenburg-Wümme dann ein selbstverwaltetes Jugendzentrum entstanden ist, was also zum Januar 1974 so eröffnet hat. Dieses Jugendzentrum gibt es noch immer. Also es hat eine ganz lange Geschichte. Damals war es aber unter Selbstverwaltung. Das heißt, wir hatten als Jugendliche oder als junge Erwachsene halt alles gemeinsam gemacht. Wir hatten jeden Montag Vollversammlung, wo eben diskutiert worden ist, welches Programm wir machen. Wir hatten verschiedene Arbeitsgruppen, wir hatten auch genauso den Tresendienst, den wir aufrechterhalten hatten mit eigenen Mitteln. Und es war so ein Zusammenfluss eigentlich von verschiedenen Leuten. Es waren einige, die mehr politisch waren, dazu gehörte ich, denn es waren Leute, die wollten ihren Raum für Musik und für Konzertveranstaltungen haben und andere wollten nur einen Treffpunkt haben. Und aber das harmonierte miteinander, so, weil wir hatten alles denn. Wir hatten mal die politische Veranstaltung, wir hatten denn jeden Mittwoch den Filmabend für eine Mark, wo selbstorganisierte Filme gezeigt worden sind. Es gab eine Film-AG und das hat mich eigentlich sehr geprägt und zwar unter einer besonderen Sichtweise aufgeprägt, weil ich habe als Kind ganz stark gestottert. Und wenn ich jetzt zurückdenke, diese Erlebnisse dort im Jugendzentrum und diese freie Artikulation in den Vollversammlungen hat mir später sehr geholfen. Weil ich war gezwungen, irgendwann war die Situation da, wir waren an so einer kritischen Grenze im Jugendzentrum, wie machen wir weiter? Und da habe ich gemerkt, also den Weg, den ich gehen wollte da, mit Planung, mit Sicherheiten, mit für alle offen sein und kein elitäres Jugendzentrum zu haben, das wollten andere nicht so. Und da habe ich dann diskutieren gelernt. Also von daher war das eine ganz wichtige Phase. Und von daher war ich denn eben auch, wenn ich jetzt zurückblicke, Ehrenamt, das war häufig nicht das Ehrenamt, das war auch eine politische Bewegungsarbeit. Das war denn die nächsten Jahre Gewerkschaftsjugendarbeit habe ich gemacht. Wir hatten eine gewerkschaftliche Jugendgruppe. Ich bin dann irgendwann aus dem Jugendzentrum rausgegangen, als ich gedacht hatte, meine Funktion ist erfüllt. Ich war im Hausvorstand, im gewählten Hausvorstand und habe dann schwerpunktmäßig, also zu sagen, ist eine Seite, war eben die Arbeit auch. Das war ja meine Bestimmung eigentlich. Ich habe in den Rotenburger Anstalten nach dem Pflegehelferjahr hatte ich während dieses Jahres schon eine nebenberufliche Ausbildung gemacht zum Halazierungshelfer und zum Krankenpflegehelfer, also mehr als die 40 Stunden gearbeitet. Aber es war eine Verbundenheit, weil wir haben auch auf dem Gebiet der Rotenburger Anstalten gewohnt. Es war so ein altes Haus, wo oben der Brüderflur war. Brüder hieß das ja eigentlich. Die Anrede waren auch Brüder und Tanten, nicht? Also die männlichen Mitarbeiter, das waren die Brüder, die jungen Frauen, das waren die Tanten, war die offizielle Bezeichnung. Und das war aber auch so eine Zeit, wo dann abends sich auf den Zimmern getroffen worden ist und wo eben auch getrunken worden ist, aber mehr auch Haschisch geraucht worden ist. Habe ich kurz versucht in der Zeit, hat mir aber nichts gebracht, würde ich sagen. Aber es war auch so, aber es war diese Verbundenheit von einer sehr engagierten Arbeit. Es waren viele, viele jüngere Leute da, die wollten was verändern, beruflich auch. Dann aber auch dieses selber aktiv zu werden und ein Jugendzentrum erreicht zu haben und oder Jugendzentrumsarbeit gemacht zu haben. Und dann eben der weitere Weg war, ich habe dann...
Bleib uns nochmal eben da. Ja. Also weil du hast eben erzählt, dass auf der einen Seite du dich eigentlich eher weniger ehrenamtlich, sondern mehr so politisch betrachtest. Und deswegen wäre jetzt meine Frage nochmal... wenn du jetzt so zurückblickst, du hast erzählt, du bist auf der einen Seite, hast du die Ausbildung gemacht zum Heilerziehungspfleger, auf der anderen Seite hast du auch erzählt, du hast gelernt, dir das Stottern abzutrainieren, ja. Damals. Wie war der Michael Quelle als kleiner Junge, als Kind? Fing das da auch schon an, für dieses Soziale?
Ja, ich habe mich interessiert. Ich habe mich sehr politisch, also meine stärksten Fächer in der Schule waren eigentlich Geschichte. So, ich habe mich sehr für Geschichte interessiert. Es gab auch so, wollen wir sagen, wenn wir auf spätere Sachen so kommen, es gab auch bestimmte Kernmomente, die mich geformt haben. So. Und ein Kernmoment war, das war in Stade auf dem Kamper Friedhof, als mein Großvater verstorben war, glaube ich, im ersten Jahr, ich weiß nicht, 66, 67 war das vielleicht, ich war ja ein sehr junger Mensch, habe also Blumen hingebracht an das Grab meines Großvaters und habe gesehen, wie 30, 40 Meter entfernt, also eine junge Frau, an einen Gedenkstein auch Blumen niedergelegt hat. Und das war ein Gedenkstein, stand drauf, ich weiß es noch genau, ein großer Feldstein, hier sind begraben 71 Russen und Polen, sie starben 1943 bis 1946. war für mich auch dann die Frage an die Eltern, Großeltern, ja, warum ist dieser Stein da? Es konnte mir keiner eine Antwort geben. Und dann hat das etwas ausgelöst eigentlich zu sehen, was war das? Warum ist dieser Stein da? Warum sind da auf dem Kamper Friedhof, wo sonst die Deutschen liegen, Russen und Polen begraben? Und von 1943 bis 1946 war ja nicht mehr Krieg. Und dann aber auch diese Geste von jemand, dort Blumen zu niederzulegen. Es hat sich später aufgelöst. Es hat sich aufgelöst, weil als ich dann aus Rothenburger Bereich nach Stade zurückgezogen bin, das war 1993, mit dem Handwerkszeug, was ich hatte, zu recherchieren und zu arbeiten, dann war die erste Sache, ja, eigentlich kümmere ich mich jetzt mal um das Gräberfeld und habe dann also nur den Friedhofsgärtner gefragt und der sagte, ja, ja, das sind alles polnische Babys da, die da begraben sind. Und ich habe dann also sehr schnell mir die Gräberliste besorgt und dann eben auch hier im Verbund, ich bin Mitglied in der VVN Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, also ich hatte den Zugang, dann haben wir auch die Forderung ausgestellt, dass diesen Toten dort die Identität zurückgegeben werden soll, zumal dieser erste Feldstein, der da war, stand da nicht mehr, sondern es steht da jetzt so ein Stein, hier wohnen 62 Opfer des Krieges, ihnen zu Ehre. Man hat also irgendwann die Identität getilgt, hat aus Russen und Polen Opfer des Krieges gemacht und es war keinerlei Identität mehr da. Und dann war eben diese Suche von mir und ich habe ganz schnell eben mir die Gräberliste besorgen können vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberversorge. Habe dann aufgeklärt, wir hatten in Stade einen sehr engagierten Stadtarchivar, der behilflich war. Wer ist dort? Oh, das ist mein Freund, er wollte eigentlich jetzt mit mir Backgammon spielen, aber Jens kann dazukommen auch. Wenn es euch nicht stört.
Nee, wir stören es nicht. Lass mal die Tür auf. Nee, wir sind ja nicht
richtig. Hallo.
Jens, ich bin für ein Interview eingebunden, kannst dich aber auch gerne dazusetzen da hinten.
Ja, okay, ja.
Und ich setze nochmal eben Kaffee für dich auf.
Will ich mal im Hintergrund hochfahren.
Damit ihr nochmal einen
Stuhl? Nee, Jens weiß. Jens. Ja, das Gräberfeld auf dem Kamper Friedhof, was hatte es mit sich auf sich? Warum auch 43 bis 46 da stand? Und zwar bis 1943 waren in Stade verstorbene Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen auf dem Horstfriedhof begraben worden. Dann gab es ein Schreiben der Kreisleitung der Nazi-Partei, das verstößt gegen das gesunde Volksempfinden, dass Zwangsarbeiter dort begraben sind, also neben Deutschen. Und dann hat die Stadt Stade ein Gräberfeld eingerichtet, jenseits der Grenze des Kamper Friedhofes, wo eben ab 1943 Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen und die Kinder von ihnen verscharrt worden sind. Also man hat ihn nicht mal mehr gestattet auf dem Friedhof, sondern jenseits der Friedhofsgrenze bis 1946, deshalb, weil eben nach der Befreiung auch noch Displaced Persons, also ehemalige Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen hier verstorben sind, die sind eben dort auch begraben worden. Das war dann ab 1945 ein Ehrenfriedhof von den Besatzungsbehörden als solcher eingerichtet. Und befindet sich heute natürlich mitten auf dem Kamper Friedhof, weil der Kamper Friedhof ist erweitert worden. Aber man muss sich immer im Kopf haben, es war damals außerhalb der Friedhofsgrenze, weil Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen dort nicht begraben werden durften. Oder dort begraben werden sollten, außerhalb der Friedhofsmauern. Also auch ein rassisches Konstrukt, nach dem Tode sogar noch. Ja, es ist dann im Jahre 95, also auch aufgrund der Initiative von mir und der VVN-WDA, dort eine Gedenkplatte niedergelegt worden mit einem Kontext, um den es sich handelt und den Namen sämtlicher dort verstorbenen Personen. Also insgesamt sind das 71, auf den Gedenkstein stehen 62 drauf. Hintergrund, deutsches Kriegsgräbergesetz, es gab mal eine Verfügung, dass die Kinder von Zwangsarbeiterinnen, die hier geboren waren, während der Zeit der Zwangsarbeit und verstorben sind bis zur Befreiung, so noch, 62, dass eben Kinder von... Ich mal kurz ran. diese Reduzierung der Namen auf den Grabstein. Es gab mal eine Verfügung, dass die Kinder von Zwangsarbeiterinnen, die während der Zeit der Zwangsarbeit und vor Kriegsende verstorben sind, dass sie aus den Kriegsrivalisten zu streichen sind. Von daher sind diese Kinder doch begraben, aber man hat ihnen auch das Recht auf ein Grab genommen, weil Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft hätten ein bleibendes Ruherecht auch. Was hatte das sonst, welche Konsequenz dieses Schreiben des Regierungspräsidenten? Im ganzen Landkreis Stade sind daraufhin die Gräber der Kinder von Zwangsarbeiterinnen aus den Gräberlisten rausgenommen worden. Die Gemeinden haben keine Pflegepauschale mehr gekriegt und die Gräber sind eingeordnet oder sind eingeebnet worden. Ich sehe da noch eine zweite politische Sache drin. Im Wesentlichen ging es auch teilweise darum, diese großen Gräberfelder einzuebnen dieser fremdvölkischen Kinderheime im Landkreis Stade. Es gab 4, wo Zwangsarbeiterinnen die Kinder ablegen mussten und wo insgesamt 65 Kinder verstorben sind. Sie sind umgekommen an Unterernährung, weil Hauptnahrungsmittel war Muttermilch. Die Zwangsarbeiterinnen mussten nach 3 Tagen abgestillt haben und es gab diese fremdvölkischen Kinderheime. Es war eine Behörde auch des Landkreises, die das verwaltet hat. Der Landkreis Stade hatte eine Abteilung fremdvölkische Kinderheime. Die gab es in Balje, gab es in Drochtersen, Niendorf, gab es in Jörg-Borstel und Friedenbeck. Und überall waren auf diesen Friedhöfen Kinder verscharrt. Das war eine weitere Recherchesache, die ich gemacht habe, Anfang der, oder Mitte der 90er Jahre, als ich wieder in Stade gelebt habe. Eben, was hat es mit diesen fremdvölkischen Kinderheimen auf sich? Und dann der zweite Schritt auch immer diese Materialisierung des Gedenkens, dass es Gedenksteine gibt. Ja. Und das war von Ort zu Ort verschieden, wie damit umgegangen worden ist. Also es war spannend. Das Spannendste war, als der erste Zeitungsartikel war, wo wir dieses Gedenken in Drochtersen eingefordert hatten, via VVN-WDA, also Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Dann war ich am Sonntag auf dem Friedhof in Balje und habe da also Leute gefragt, sonntags nachmittags alte Leute, wo denn die Kindergräber waren. Und die haben gesagt, ja, die Kindergräber, die sind da hinten auf der Ecke. So, nicht? Die, da waren die. Und als Nächstes an die Tür vom Pastoren gegangen, geklingelt und er sagte, ja, und er guckte mich an und sagte, ja, Herr Pastor, so und so, mein Name ist Michael Quelle. Und der Pastor sagte, ja, Herr Quelle, ich weiß, warum Sie hier kommen. Wir haben ins Kirchenbuch geguckt, ja, bei uns in der Sterbeliste sind die ganzen Kinder vermerkt, die hier verscharrt worden sind. Und ich kann Ihnen sagen, wir werden ganz schnell einen Gedenkstein hinsetzen. Das war in Balje. Mhm. Pastor Kern, der erste Ort, wo ganz schnell das umgesetzt worden ist. Schwierigkeiten gab es in anderen Orten, Drochtersen in Jörg-Borstel, Gedenkstein und am schwierigsten war es in Friedenbeck. Aber nach erheblichen Auseinandersetzungen vor Ort hat man denn dort auch einen Stein hingesetzt. Dann die Wichtigkeit vielleicht des Gedenkens. In Friedenbeck war es so, nach einem Streit, ja, wir machen Gedenkstein drin zur Erinnerung an die Zwangsarbeiterin und die Kinder mit den Namen der Kinder und es war nicht politisch durchsetzbar, dass die vollen Vor- und Nachnamen dort auf den Stein kommen, sondern nur eben die Vornamen, weil man kann ja vielleicht anhand des Nachnamens erkennen, auf welchen Hof die Leute gewesen sind oder ob es vielleicht noch ein deutscher Vater war. Also man würde alte Wunden aufreißen, also daraufhin nur den Vornamen.
Also kein Auseinandersetzen mit der Geschichte.
Die fand im Gemeinderat erbittert statt. Es gibt sogar 2 wissenschaftliche Arbeiten mittlerweile dort über Friedenbeck, über den Umgang. 1 fantastisches von einer Schulklasse hier in Stade und 1 von einer Magisterarbeit. Mhm. Jetzt gucken wir uns mal die andere Seite an, die Seite der Opfer, welche Bedeutung das auch für Opfer haben könnte. Vor Jahren war denn Herr Dupont aus Antwerpen hier im Landkreis, weil er hatte von seinem Onkel erfahren, dass er noch eine Schwester hatte, die während des Krieges hier verstorben ist. Seine Eltern, Vater belgischer Kriegsgefangener, Mutter polnische Zwangsarbeiterin hier im alten Land. Und die haben dann das erste Kind, durfte nicht auf dem Hof geboren werden, sondern musste im fremdvölkischen Kinderheim Friedenbeck zur Welt kommen. So, und jetzt wandert das Telefon weg. Ja, Herr de Pau aus Antwerpen hat von seinem Onkel erfahren, dass er eine Schwester noch hatte, die während der Zeit der Zwangsarbeit seiner Mutter, eine polnische Zwangsarbeiterin seines Vaters, belgischer Kriegsgefangener, wohl in Deutschland irgendwo verstorben ist. Sein Vater hat ihm nie darüber erzählt, weil die Mutter hatte seinem Vater ein Schweigegelübnis auferlegt. Dieses Kind wirst du nie erwähnen. Und dann hat sich Herr de Pau mit 60 Jahren auf den Weg gemacht und hat dann herausgefunden, dass seine Schwester dort in Friedenberg ums Leben gekommen ist. Und dann hat er den Stein gesehen und hat gesagt, also meine Schwester soll doch den vollen Vor- und Nachnamen kriegen. Und im nächsten Jahr, als er gekommen war, hat er einen kleinen Namens- und Gedenkstein mitgebracht und hat ihn dahin gelegt, also vor diesen anderen Stein, und hat gesagt, so, meine Schwester kriegt jetzt den slawischen Namen, also in slawischer Schrift, Kukimba, und aus in lateinischer Schrift, und die soll ihren Vor- und Nachnamen und die ganzen Lebensdaten haben. Also diese Bedeutung des Erinnerns lösen wir uns mal von der deutschen Sicht, sondern gucken wir auf die andere Seite, welche Bedeutung das also noch hat, wenn Angehörige erfahren, es gibt ein Grab. Angehörige sind ja jetzt die Urenkel oder die Großneffen oder so. Also diese Dankbarkeit, da noch etwas zu finden. Und das ist diesen Bereich der Völkerfreundschaft. Können wir wieder nachher nochmal reingehen.
Ja. Du hast ja im Laufe der Zeit auch an einer Datenbank gearbeitet. Was hat es mit, was genau findet man in dieser Datenbank?
Es sind zwei verschiedene Datenbanken. Zum einen habe ich in den 80er Jahren, also ich habe eine sogenannte Nicht-Abiturientenprüfung gemacht hier. Das heißt, man hat den Zugang zum Studium gekriegt, ohne Abitur zu haben. Diesen Weg bin ich noch gegangen in den 80er Jahren. Ja, und habe eben Behindertenpädagogik studiert. Und meine Staatsexamensarbeit habe ich 1986/87 dann geschrieben über die Rotenburger Anstalt 1933-45. Habe also die damals verschwiegene Geschichte der Rotenburger Anstalten als Außenstehender auch gearbeitet. Mit Hilfestellung von Leuten aus den Anstalten, mit Problemen überhaupt an Daten ranzukommen. Aber meine Staatsexamensarbeit ist dann recht nahe an die historische Sache herangekommen. Ich konnte sagen, es sind so und so viele hunderte Bewohner der Rotenburger Anstalten, was bis dato verschwiegen worden sind, in den Verlegungsorten ums Leben gekommen. Ich habe eine öffentliche Veranstaltung gemacht, also mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zusammen. Da waren 250 Leute haben sich das angehört. Der damalige Direktor der Rotenburger Anstalten, Pastor Sprick, hat anschließend gesagt, also er bedankt sich für diese sachliche Darstellung, die nicht anklagend ist, sondern wo im Vordergrund gestellt wird, die geschichtliche Aufarbeitung. Das hat einen ganzen Prozess in Bewegung gesetzt. Ich war dann ja Anfang der 90er Jahre von den Rotenburger Anstalten im Rahmen einer Arbeitsgruppe noch eingestellt worden und wir haben eine Dokumentation gemacht, die erschienen war für den Vorstand der Rotenburger Anstalten. Daran habe ich mitgeschrieben und ich hatte, was mir sehr wichtig war, auch dafür gesorgt, dass eben Männer und Frauen, die zwangssterilisiert worden sind und noch lebten in den Rotenburger Anstalten und wenige, die aus den Vernichtungsorten zurückgekommen sind, dass die Entschädigungszahlung kriegen, beziehungsweise dass das beantragt worden ist. Und ich hatte dann über einen sehr langen Zeitraum, 16, 17 Jahre, auch Ehrenamt, wir reden ja über Ehrenamt, hatte ich die gesetzliche Betreuung für einen Bewohner der Rotenburger Anstalt, einer der ganz wenigen, der aus einem Tötungsort zurückgekommen ist. Das war Erich Paulicke, der hat also gemalt, später in der bildnerischen Werkstatt. Die Kollegen der bildnerischen Werkstatt haben denen die Geschichte mit ihm aufgearbeitet. Es gibt einen Videofilm darüber, ich weiß nicht, ob Ich kann ihn dir geben nachher. Und wenn wir jetzt auf dem Flur gucken würden, im Treppenhaus hängt ein großes Bild von Erich Paulicke, was er gemalt hat. Es gab ganz viele Ausstellungen, die er gemacht hat, mit anderen Überlebenden. Also die Ausstellung hieß auch Überleben. Also beides, über das Leben, aber auch überlebt zu haben. Ja, und Erich hat eine Entschädigungszahlung gekriegt. Minimal, aber er hatte eine laufende Zahlung noch gekriegt. Das heißt, er hatte ein doppeltes monatliches Taschengeld. Davon hat er sich einen privaten Pfleger noch besorgt und hat mit ihm Unternehmung gemacht. Also Weserstadion, Kino, alle Sachen, die ein junger Mann mit einem alten Mann gerne macht. Und der alte Mann hat nicht gemacht. Und er hatte auch dann die bildnerische Werkstatt der Rotenburger Anstalten und eine Freundin eingeladen. Die sind nach Griechenland gefahren und haben da einen Malkursus gemacht.
So.
Das war Erich. Erich, auch da im Alter noch recherchiert zu seinem Leben und auch da festgestellt, er hatte eine Schwester, an die er sich kaum erinnern konnte, aber als wir denn dort in Osterode waren, wir haben seinen Geburtsort nochmal besucht und haben dann eben festgestellt, ja, er hatte eine Schwester und die ist im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück ums Leben gekommen. Verschwiegene Geschichte hat keiner, also auch gerade wenn es um diese Opfer geht, hier auch aus dem Landkreis Stade, viele derjenigen, die jetzt das Deutsche in Konzentrationslager ums Leben gekommen sind, das waren nicht die politischen Kämpfer. Das waren Leute, die aus den verschiedensten Gründen, weil sie auffällig waren, in Konzentrationslager verbracht worden sind und dort umgekommen sind und deren auch lange Jahre nicht gedacht worden ist, weil sie waren ja die Randständigen auch vorher, die außerhalb der Gemeinschaft stehen. Und warum sollen wir an die erinnern? Hm. Ja.
Du sprudelst, das ist so schön. Du bist ja auch bekennender, wie du selbst schon gesagt hast, Antifaschist und auch in der Rosa-Luxemburg-Stiftung aktiv und in der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Wie sieht denn deine Arbeit dort jetzt ganz konkret aus und warum ist dir diese Arbeit tatsächlich so wichtig? Also du hattest ja auch schon erzählt, dass du an dem Grab standst als kleiner Junge und also an dem Grab deines Opas und das so ganz besonders wahrgenommen hast. Aber ja, genau, warum ist das so eine Herzensangelegenheit für dich?
Also im Grunde verstehe ich mich als, wie soll ich sagen, als Bewegungslinker. Also ich bin ja auch immer teilweise lange Jahre Parteimitglied gewesen. Also heute bin ich seit 2007 nach der Verschmelzung der PDS mit der WASG bin ich in die Partei Die Linke eingetreten, habe aber keine Funktion innerhalb der Partei, fühle mich aber auch der linken Bewegung zugehörig, also der linken Bewegung. Ich bin zwar in der Partei, aber die Bewegung ist für mich wesentlich größer. Und der Hintergrund war Rosa-Luxemburg-Club, ist politische Bildungsarbeit. Und ich habe, denke ich, ein Talent. Ich kann gut organisieren und ich kann langfristig organisieren. Und ich mache es zusammen so mit Uta seit 20 Jahren schon, seit 21 Jahren aus Buxtehude und mit weiteren Personen noch, die auch schon jahrelang da mitmachen. Wir sind ein kleines Organisationsteam beim Rosa-Luxemburg-Club. Wir haben für uns die Sache, also wir wollen politische Bildungsarbeit machen, um Sachen zu vermitteln. Wir organisieren eben Veranstaltungen. Zur Zeit von Nicht-Corona waren das 10 bis 12. Und die Motivation hat Uta auf den Nenner gebracht. Die sagt einfach, ja warum? Seefahrt tut Not. Mhm. Seefahrt tut Not. Es gibt keine Alternative. Es gibt keine Alternative zum Engagement. Und wir machen es einfach. Und entstanden ist der Rosa-Luxemburg-Club Anfang des Jahrtausends, dass ein Mitarbeiter der Stiftung auf uns zugekommen ist, auf uns war damals Leute, die in der VVN-BDA sind, dazu gleich noch was, und eben die in der Gruppe gegen den Krieg waren, also damals der Krieg gegen Jugoslawien, völkerrechtswidrig, und die haben gesagt, also Leute, wenn ihr politische Veranstaltungen macht, gründet doch einen Rosa-Luxemburg-Club, ihr kriegt ihr Gelder von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ansonsten habt ihr freie Hand. Mhm. Wir machen keine Kurierung. Und da haben wir gesagt, haben wir hier in dieser gelben Küche, wo wir jetzt sitzen, haben wir den Rosa-Luxemburg-Club gegründet und machen da in dieser Zeit wechselweise eben Veranstaltungen.
Und wie viele Mitglieder gibt
es? Wollen wir sagen, wir sind ein Organisationsteam. Das ist kein Club, wo 20, 30 Leute drum sind, sondern der Club ist einfach zu verstehen, es ist ein Organisationsteam, da sind wir drei Leute, manchmal zu viert. Und zu den Veranstaltungen kommen so im Schnitt 15 bis 25 Personen. Wir haben aber auch bestimmte Formate uns erarbeitet. Ein Format ist, wir machen in Stade regelmäßig antifaschistische Stadtrundgänge. Die nennen wir Stadtrundgänge auf den Spuren von Repression, Verfolgung und Widerstand in der Nazizeit. Das machen wir dreimal jährlich für den Rosa-Luxemburg-Club. Ansonsten nebenbei eben für Schulklassen. Das machen wir aber ehrenamtlich, denn auch nehmen kein Geld dafür. Also als einen ehrenamtlichen Bildungsauftrag. Und VVN-BDA ist nach 1945 von Verfolgten und Opfern des Nationalsozialismus gegründet worden und hat sich Anfang der 70er Jahre als Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten der jüngeren Generation so geöffnet. um eben das historische Erbe weiter zu vermitteln. Und ich habe also dadurch die Möglichkeit gehabt, also Leute kennenzulernen, die aus politischer Verfolgung gekommen sind, die Opfer waren, wobei mein Blickwinkel immer war, mehr die vergessenen und verschwiegenen Opfergruppen des Nationalsozialismus. Und ich denke, was ich kann eben mit den Arbeiten, die ich in den 80er Jahren gemacht habe, über die Rotenburger Anstalten, über jüdische Verfolgung, über Juden aus Rotenburg, auch dort verschwiegen, Verfolgung, in Rotenburg gab es keine Juden, bescheinigt von der Stadtverwaltung, konnte ich recherchieren und habe Kontakt zu Angehörigen finden können, also Mitte der 80er Jahre, aber auch immer im Verbund mit anderen. Also ich bin zwar Einzelkämpfer, aber immer im Verbund mit anderen. Und viele Sachen, wo mein Name steht, ist ohne kollektive Leistung nicht möglich gewesen. Die Datenbanken, ich bin dann, als ich auf Altersteilzeit gegangen bin, habe ich für die Rotenburger Werke, wie sie heute heißen, damals Rotenburger Anstalten, noch die Datenbank überarbeitet, die gerade erstellt worden ist von einem Menschen, was aus den 830 Bewohnern und Bewohnerinnen geworden ist. Also es war schon, vieles hatten wir recherchiert und meine Arbeit war dann noch, ich habe noch eine Nachrecherche gemacht, weil wir hatten von 65 Bewohnerinnen den Verbleib nicht klären können und das konnte ich dann durch mühselige Arbeit, dass also bis auf 23 alle Verbleibe jetzt geklärt sind. Wie war es möglich? Ich bin über die Meldeämter gegangen, weil häufig auch Geburtsurkunde und Sterbeort stand. Also es war eine Kernerarbeit. Ich habe dann die letzten 5 Jahre eine sehr intensive Recherche gemacht, hier nach den ganzen unbekannten NS-Opfern und habe da eine Dokumentendatei aufgebaut mit etwa 2000 Dokumente jetzt, die ich auch dem Stadtarchiv übergeben habe, wo sie einsehbar ist zur Recherche, dass eben, wenn jetzt jemand zu NS-Opfern recherchiert, die Bezug zum Landkreis Stade haben, dass man nicht bei Null anfängt, sondern dass man einen Bodensatz schon hat. Also Bodensatz nicht falsch zu verstehen, sondern die Grunddokumente also schon hat und von daher in biografische Arbeiten einsteigen kann, weil das, davor scheue ich mich, weil das ist einfach zu viel, ich würde mich verzetteln, sondern ich habe versucht, diesen Gesamtüberblick zu haben, weil es gibt die verschiedensten Opfergruppen. Es gibt Opfer der Euthanasie-Morde, Opfer der Zwangsarbeit, hier im Landkreis Stade ums Leben gekommene Männer von KZ-Räumungstransporten, umgekommene Kriegsgefangene und in biografische Arbeiten reinzusteigen. Ich mache einzelne, wird zu viel einfach. Und diese Dokumentendatei, wodurch ist es möglich? Es war vor Jahren nicht möglich, aber wir haben eine Institution in Deutschland, Arosen-Archiv, also früher International Tracing Service, also internationaler Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes. Es hat nach 1945 eine systematische Suche nach den nach Deutschland verschleppten Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen gegeben, nach den hier Verstorbenen, nach KZ-Häftlingen. Und Arosen-Archivs hat Verlegungslisten in Konzentrationslager, die ganzen Nachforschungen nach 1945 etwa 35 Millionen Dokumente. Und Arosen-Archivs hat den Anspruch, es ist eine Institution, es ist Weltkulturerbe, es hat einen Trägerkreis von 7 Ländern. Sie sagt, wir können nicht Datenschutz von jedem Land sehen, sondern wir geben alle Dokumente frei und hat mittlerweile 25 Millionen Dokumente ins Internet gestellt. Das heißt, praktisch, wenn wir im Internet reingehen oder wenn ich reingehe, es finden sich dort alle Sterbelisten des Landkreises Stade. Es finden sich die Behandlungslisten des Krankenhauses Stade. Es befinden sich die ganzen Gräberlisten dort. Es befinden sich von jedem Ort im Landkreis Stade die Auflistungen der dort gewesenen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Und das habe ich mit anderen Dokumenten alles zusammengetragen zu einer Gesamtdokumentendatei über NS-Opfer mit Bezug zum Landkreis Stade.
Besonders für junge Menschen ist es ja oft, sag ich mal, schwierig, sich mit dem Thema Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Also es ist ja mehr oder weniger eine Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen, allein schon in der Schule, im Schulunterricht, im Geschichtsunterricht. Und gerade deswegen ist es für viele Schüler ja oftmals eher ein lästiges Thema, ein unattraktives Thema, trotz dessen, dass es eben so wichtig ist. Das ist zumindest so mein Empfinden. Und jetzt würde ich dich gerne mal fragen, was du denkst, wie man konkret Jugendliche für die Arbeit gegen das Vergessen gewinnen kann.
Es ist ganz häufig der persönliche Zugang, zu Menschen. Es sind neue Generationen hier. Es gibt aber weiße Flecke, und gehen wir mal zur anderen Seite rüber. Haben wir mal den Blick von Italien hier nach Deutschland, aus Russland nach Deutschland, und zu sehen, welche Bedeutung es für andere Leute hat, dass sich hier Menschen darum kümmern, was geschehen ist, und auch weiße Flecken versuchen aufzudecken. Wir hatten beispielsweise, ich habe bedeutende, tief emotionale Momente erlebt. Ich habe in Italien Bildungsurlaub gemacht auf den Spuren der Partisanen. Also eine Partisanenwanderung hat mich beeindruckt, wie sich Leute dort gewehrt haben. Ich bin von diesem Bildungsurlaub aber zurückgekommen mit der Tatsache, dass noch 2013 dort in Verona noch ein Prozess stattgefunden hat gegen Verantwortliche an Massakern. Und da sind die Leute zu dreimal lebenslänglich verurteilt worden. Und mein Studienleiter sagte, du, irgendjemand kam da so aus der Region Hamburg. Und ich bin nach Stade zurückgekommen mit der Gewissheit, dass einer der dort so dreimal lebenslänglich verurteilten Täter hier im Landkreis Stade lebt, hier hochgeachteter Förster ist in Hasefeld, und dass das hier unbekannt ist. Und Deutschland hat Kriegsverbrecher nicht ausgeliefert. Und da war die Möglichkeit so, dass das erstmal hier bekannt zu machen, dass das nicht der ehrenwerte Mensch ist, sondern dass er sich nie seiner Geschichte gestellt hat, dass es ungeheilte Wunden dort gibt in Italien, weil aus diesem Dorf sind die Männer erschossen worden, die Frauen und Kinder hatten keinen Lebensort mehr da und mussten die Dörfer verlassen, waren über ganz Norditalien verstreut. Dieser Prozess gegen die deutschen Täter war für sie so wichtig, historische Wahrheiten zu erfahren, sich als Dorfgemeinschaft wiederzutreffen, Wunden zu heilen, darüber reden zu können, sich zu erinnern. Und wir haben dann also in Folge vom Rosa-Luxemburg-Club auch die Möglichkeit der Stiftung Hinterbliebene eingeladen hier und ein Dolmetscher. Und 2014 aus Anlass des 70. Jahrestag des Massakers dort in Veranstaltungen gemacht. Das hat hier ganz viel Echo. Eine große Dankbarkeit auch derjenigen, die hier waren. Es war ein schwerer Weg, hierher zu fahren. Es war auch der Wunsch, das Haus des Täters zu sehen. Das ist ermöglicht worden, einfach um Wunden zu schließen. Und von Armando, ist der Vater, sein Vater, vor seinen Augen erschossen worden. Mhm. Es waren Bauern, es waren keine Partisanen, es waren Bauern. Und diese Wunde, dadurch sind Kontakte entstanden. Und wir hatten dann vom Rosa-Luxemburg-Club vor 2,5 Jahren dezent angefragt, ob wir denn zum 75. Jahrestag des Erinnerns in Italien kommen dürfen. Und wir haben die Rückmeldung gekriegt, ja, wir haben alle Angehörigen gefragt und sie sehen euren Besuch mit großer Freude entgegen. Wir dürfen kommen. Und wir sind jetzt zu 4 vom Rosa-Luxemburg-Club dorthin gefahren, privat untergebracht worden, haben an 3 großen Gedenkveranstaltungen teilgenommen. Das erste war ein Kirchengang, ein Leidensgang, so der Ostergang von der katholischen Kirche, so zu den Leidensstationen. Das war ein Gang über den Berg, wo Massaker stattgefunden haben und wo an 9 Leidensstationen oder 12, ich weiß nicht wie viel genau, eben dann ein christlicher Text vorgelesen worden ist und ist vorgelesen, was dort geschehen ist. Dann diese zentrale Veranstaltung, Hunderte von Schulkindern, die beigewohnt haben, diesen Gedenken, und also welche Geschichtsverbundenheit da noch ist. Es durfte jemand von uns, Uta, dort auch eine Rede halten. Wir waren die einzigsten Deutschen neben den deutschen Botschafter auf einer offiziellen Veranstaltung. Nächsten Tag durften wir noch einen Kranz niederlegen am Ort des blutigen Schnees in Monche, wo die Männer erschossen worden sind. Ort des blutigen Schnees, weil es lag damals Schnee und sie sind dort erschossen worden. Und die Kinder dort, die Schulkinder, die haben dort einen Lebensbaum hingestellt. Und wir durften Kranz niederlegen. Es waren für uns begreifende Momente. Und auf der anderen Seite das Verbindende, was daraus entsteht, die gemeinschaftlichen Essen mit Italienern. Ich weiß nicht, wer das mal kennengelernt hat.
Ja.
Kennengelernt hat 3 Vorspeisen und Lambrusco vorneweg. Und das ist in der Region Modena, trinkt man nicht Rotwein, trinkt man Labrusco. Und Privateinladung bei Armando und bei Roberto, seinem Sohn. Wir haben bei Tante Lucia gewohnt. Und es ist, diese Kontakte halten sich auch heute noch aufrecht. Was ich nie geglaubt habe, ist, wir machen ja jetzt durch Tätigkeiten, wir haben am 8. Mai, letztes Jahr ist alles weggemacht, wir rufen seit mehreren Jahren im Rahmen einer Personeninitiative auf, an dezentral an den ganzen Gräbern im Landkreis Stade Blumen niederzulegen. Von Opfern des Nationalsozialismus.
Das findet jetzt im Mai statt, ne?
Das findet wieder am 8. Mai statt. Mhm. Gräber Buxtehude auf dem Friedhof Ferdinandstraße, auf dem Friedhof Staderstraße. Dann auch einzelne Kindergräber sind nicht gefunden worden, aber ganz neu hier gerichtet Estebrücke, York, Beckdorf und. Also ganz viele Orte. Es gibt eine eigene Homepage, die wir eingerichtet haben, also www.8.mai-stade.de. Ich brauche es jetzt nicht wiederholen.
Nee, schreibe auch nochmal dazu.
Und dann dieses Gedenken, da sind wir auch gesagt, also Ideen, Tätigkeiten, was man macht. Gut, wir fertigen mal Schilder an mit den Namen der Zwangsarbeiter und der Leute und stellen die auf Friedhöfe, wo diese Gräber mal gewesen sind, da aber nicht mehr da sind. Mhm. Diese Schilder standen ein ganzes Jahr dort. Mhm. Hat keiner weggenommen. Wir haben da, das war dezentral, es waren ganz viele beteiligt. Es waren Jugendgruppen beteiligt, also jüngere Leute wie von den Falken. Es waren beteiligt Leute aus der katholischen Kirche, es waren Kirchengemeinden. Es hat schon eine Verbreiterung gefunden. Und es ist da, das will ich jetzt aber nicht weiter erzählen, nicht groß weiter erzählen. Es hat sich dann bei mir abends jemand gemeldet, ein Sponsor, und hat gesagt, er möchte mich finanziell unterstützen. Ich habe gesagt, finanzielle Unterstützung ist nicht nötig. Und dann ist bei rausgekommen, dass alle Gedenkvorhaben im Landkreis Stade, die ihm vorgeschlagen werden, dass sie am Geld nicht scheitern werden. Es konnten daraufhin auf 25 Namen stehlen und Kissensteine zur Erinnerung an die vergessensten Opfer des Nationalsozialismus hier auf Friedhöfen hingestellt werden. Dort identische Plätze, dort wo Leute begraben worden sind. Die persönliche Sache, wie kann ich Kinder und Jugendliche dafür gewinnen, das ist Bildungsarbeit. Wir machen also neben dem Rosa-Luxemburg-Club zu zweit, zu dritt, wir sind so ein Team, eben auch diese antifaschistischen Stadtrundgänge durch Stade für Schulklassen und für Jugendgruppen. Manches liegt an der Kenntnis, dass viele Leute nicht mehr wissen, auch dass die Schule zwar gesagt, also die Abschlussfragerunde ist immer, was hat euch beeindruckt? Und häufig kommt als Antwort, wir haben gedacht, das wäre alles nur in Berlin passiert und nicht hier. Also so diese Nähe, Verfolgung von Juden, Zwangssterilisation, politische Repression, Verfolgung von Jugendlichen und, dass das alles hier vor der Haustür geschehen ist und zu unserer regionalen Geschichte gehört und dass das auch eine verschwiegene Geschichte ist. Und das ist ja im Grunde die Sache, die ich mache, also diese verschwiegene Geschichte so in die Öffentlichkeit zu holen.
In welchem Alter bewegen sich denn die Schulklassen, die du begleitest?
Im Wesentlichen sind das die 9. und 10. Klassen.
Tatsächlich, okay.
Und vor allen Dingen nicht die Gymnasialklassen. Das sind Klassen von den Realschulen, so von den Dörfern auch teilweise. Und es sind auch Projekte entstanden. Es ist ein Projekt entstanden einer Schulklasse in Dochtersen, die eben gesehen haben, auf der Gedenkstelle in Stede stehen ganz viele Säuglinge drauf. Sterbealter 1 Monat, 2 Monate, 3 Jahre, die würden alle heute leben, wenn sie nicht getötet worden sind, wenn sie nicht umgekommen sind. Und sie haben dann festgestellt, ja, in Drochtersen steht zwar eine Gedenkstele zur Erinnerung an die polnischen Kinder, aber die Namen sind nicht bekannt. Es ist dann ein Schulprojekt von ihnen entstanden, für das sie ganz viel Lob gekriegt haben und Urkunden auch gekriegt haben. Sie haben die Namen dieser 26 dort verscharrten Kinder dann recherchiert, haben alte Leute befragt, haben dann also Namensziegel gebrannt im Projekt mit der Ziegelei dort. Asse, die haben den Tod zur Verfügung gestellt, die haben gesagt, wir brennen das umsonst, und ist in den Namensziegel entstanden, die dort an die Friedhofskapelle gebracht worden sind, hinter dieser Gedenkstelle zur Erinnerung an die polnischen Kinder. Ja, ich gleite manchmal ab, habe ich so das Gefühl, aber du fragst, ja, was du...
Passt ja schon so. Also das ist so, ich habe das Gefühl, dass immer, also diese mediale Überflutung eben einfach einliegt. Ich habe mich am Wochenende gerade mit jemandem unterhalten und der sagte, dass durch diese Fridays for Future-Bewegung viele jetzt auch in die Antifa-Antira-Geschichte also merken irgendwie, es gibt noch mehr als das und dass da wieder mehr gemacht wird. Aber ich habe das Gefühl oft, dass eben diese mediale Überflutung, wie ich gerade schon gesagt habe, dass sie gar nicht mehr wissen, wie kann ich mich wirklich einbringen, aktiv. Ja. Und gerade jetzt die Pandemie, klar, mit den ganzen Einschränkungen macht es nicht unbedingt einfacher. Ja. Die Bildung, klar.
Und also zu fragen, was war denn bei uns, bei mir vor der Haustür? Mhm. Und da ist natürlich jetzt wirklich der Datenstand der die Möglichkeiten, etwas herauszufinden, ist etwas ganz anderes, als wenn ich jetzt 20 Jahre zurückdenke. Also die Datenbanken, die da sind und vor allen Dingen auch Kontakte herzustellen. Also ich hatte irgendwann vor einem Vierteljahr plötzlich so eine Mail aus Moskau.
Okay.
Also ich habe eine eigene Homepage, wo auch die Namen von hier Begrabenen sind. Und da hat eine Rechercheurin aus Moskau angerufen und hat gesagt, weißt du, können wir das nochmal klären, weil ich habe hier eine Urenkelin und ich denke, das Grab ist bei euch in Stadion-Dietenkaden von ihrem Urgroßvater. Sie haben gesucht, sie haben immer gesucht. Und das war ergreifend und wir konnten das abklären, so gemeinschaftlich, ja, es ist er. Und dann Foto rübergeschickt, die Enkelin, habe ich dann auch eine Mail aus Kyrillisch noch gekriegt, irgendwie aus dem tiefsten Russland, also ist wirklich so, und dass da Blumen stehen. Und dass Leute erinnern. Also diese Sache, dass Leute erinnern, das passiert jetzt zurzeit, also mit diesem Gedenkprojekt, was ja ein Sponsor bezahlt hat, wo auch viele Leute involviert sind. Und zwar, was außerhalb meines Blickes war bis jetzt immer, muss ich auch sagen, dass ja auch hier, wir sind hier befreit worden. Ich nehme bewusst dieses Wort Befreiung für den 8. Mai. Wir sind hier befreit worden von britischen Soldaten. Aber auch britische Soldaten sind hier ums Leben gekommen und gerade in der Region Kundenholz haben doch, ich sage es selber, fanatisierte deutsche Soldaten, Krieg war verloren, die noch Seelen dahin geschleppt haben und Panzerfahrzeuge der Briten fragmentiert haben. Die Angehörigen haben nicht mal mehr irgendwie einen Grab haben können und in Kundenholz wird im Rahmen dieses Gedenkprojektes auch 3 Sterne an die britischen Soldaten erinnert. In engster Abstimmung so mit Engländern auch wieder da Völkerfreundschaft entstanden. Sie sind beraten worden, dass also wie so eine Stele auf Englisch eigentlich sein sollte, was wichtig ist und wichtig ganz zum Schluss also ein Gedicht, also the last in the evening and the first in the morning we will remember them. Also das letzte am Abend und das erste am Morgen, wir werden uns an euch erinnern. Also das geht mir noch immer zu Herzen, wenn ich das lese. Und Debbie Bülau, also eine Rechercheurin auch, Großbäuerin, also ein Milchbauernbetrieb. Es sind so viele Kontakte nach England entstanden mittlerweile. Und es sind ergreifende Sachen zu John Lamb. Der John Lamb hat von seiner Tante den Auftrag gekriegt, das Grab des ihres Mannes zu finden. Weil die haben nicht ein Grab, das, wo er denn ums Leben gekommen ist. Und er hat 60 Jahre gesucht. Und dann löst es sich, dass eine Mail gekommen ist von Debbie Bülau aus Kundenholz. Wir erinnern hier an so und so. Und ergreifend. Ja. Oder auch dieses andere Völkerverbinde, dass Debbie Bülau also im englischen Weihnachtsgottesdienst in der Robin Chapel in Edinburgh eine Lesung machen durfte. Geschichte ist auch interessant. Das ist auch zu Jugend. Geschichte ist interessant. Sozialgeschichte. Was haben meine Großeltern gemacht? Warum sind sie so geworden? Warum ist Papa so geworden? Welche Einflüsse hat haben mich letzten Endes ja auch mitgeformt.
Stimmt,
wir sind ja eine Formung. Also und Robin Chappell, Robin Tadsbury war über anderthalb Jahre gehörte er zum persönlichen Wachregiment, Leibwachen der Prinzessin dort, also von Princess Elizabeth und von Princess Margaret. Mary, glaube ich, Mary nicht. Margaret, nee, Margaret. Und die Queen kannte ihn. Und sie hat, ist immer zu dieser Kapelle gegangen in Edinburgh und so. Und wir haben dann also gesagt, also wir schreiben doch auch die Queen an in England und sagen, in Kutenholz wird erinnert an so und so und es wird auch an Robin Tadsbury erinnert. Und wir haben einen Brief gekriegt aus, von Windsor Castle, wo sich die Queen, nicht von ihr persönlich, aber von ihren persönlichen Referenten, dass sie sehr angetan gewesen ist. Sie ist angetan, dass sich viele Leute engagieren. Also es engagieren sich viele Leute, das bewegt mich sehr und sie sendet uns die wärmsten Grüße zu und freut sich, dass in Kutenholz Menschen gedenken an die vor langer, langer Zeit Verstorbenen. Ja, und Debbie hat, Debbie Blow, unwahrscheinlich viele, weil was kann ich als Jugendlicher machen? Die Welt ist so schnell geworden über Facebook, über Chatgruppen, da stecke ich nicht drin. Mhm. Aber wenn ich bewundere, was Debbie, welche Kontakte sie hat, über diese Schnelllebigkeit, der Austausch, der da ist, das Internationale und vor allen Dingen auch das zu lernen, wie sieht woanders Erinnerungskultur aus? Und wir sehen anderswo Feste aus.
Das Netzwerk.
Ja. Also es entsteht auch, es ist nicht ein rückwärtsgewandtes Erinnerungs- und Gedenkarbeit zu machen, sondern auch etwas vorwärtsgewandtes.
Und wenn du jetzt noch einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Bezogen auf deine Arbeit.
Ich habe sehr viel Bertolt Brecht gelesen. Also was für mich wichtig war, also auch was mich sehr geformt hat, war auch, neben persönlichen Begegnungen auch Literatur, antifaschistische Literatur. Also was so Standard ist, also auch Bertolt Brecht, also Theaterstücke, so Anna Seger, natürlich also vergessene Namen. Die verbrannten Dichter, die verbrannten Schriftsteller. Wir müssen ja vorsehen, die Spuren, die der Faschismus hier hinterlassen hat, das war ja verbrannte Erde. Es sind ganze Generationen getilgt worden aus unserem öffentlichen Leben. Es ist jüdisches Leben getilgt worden. Es sind Schriftsteller getilgt worden, es sind Schauspieler getilgt worden, Leute, die das Leben hier bereichert haben. Und die Künstler, die waren ja weg alle. Die waren ja weg alle und es war dann noch, wenn man sich die 50er Jahre hier vielleicht in Deutschland anguckt, ich hätte dort ungern gelebt. Weil es fehlte ja so vieles. Und das ist ja wieder eine Wiederaneignung. Was ist uns durch den Faschismus verloren gegangen hier? Das heißt auch, lesen antifaschistische Literatur. Was würde ich mir wünschen?
Dass das nicht wieder passiert.
Dass es nicht wieder passiert.
Da werden wir, ja, es ist ja einfach so. Und wenn du dir jetzt einfach mal die, wie schätzt man die Rechtslastigkeit an? Ne? Hier der Ortsverbände, AfD oder als Beispiel. Ja. Alles.
Die geschichtliche Herausforderung, die wir heute haben, ist eine andere als vor 20, 30 Jahren, wo es eine direkte Auseinandersetzung, ich mache ja auch Antifaschisten, eine direkte Auseinandersetzung mit Faschisten gegeben sind. Das waren denn die knallharten, so konntest du identifizieren als NPDler oder so. Oder die freie Kameradschaftsszene oder so, wo die Blockaden gemacht worden sind. Also ich habe ja auch viele Demonstrationen angemeldet im Laufe meines Lebens. Und ja, das ist aber ein anderes Kapitel.
Ja.
Und Demonstrationen, wo Straßenblockaden auch stattgefunden haben.
Uninteressanter.
wo Straßenblockaden stattgefunden haben und wo ich dann meinen Kopf auch hingehalten habe. Also auch wichtig ist auch vielleicht was weiterzugeben. Es ist in allen Sachen die Frage der Zivilcourage. Zivilcourage, sich zu engagieren, auch gegen den Strom zu schwimmen. Ja, es gibt so, lass uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen. Was ich mir wünsche, ich wünsche mir weiter neugierig zu sein. Das wünsche ich mir.
Wo nimmst du denn deine Energie her?
Fürs Soziale, ich bin sozial abgesichert. Also ich hatte die Möglichkeit, ich habe in meinem ganzen Leben Behinderte betreut. Ich habe immer gesagt, wichtig ist in meinem Beruf die Lebensbedingungen der Betreuten, die ich habe, dass sie ein Leben führen können, was materiell abgesichert ist, dass man sein eigenes Zimmer hat. Das war für mich wichtig. und dass die Kolleginnen und Kollegen, die da sind, auch korrekt und gut bezahlt sind. Und ich hatte die Möglichkeit, ich habe eben zu Zeiten gearbeitet, wo es vernünftige Tarifverträge gegeben hat, wo ich davon leben konnte einfach. Das heißt, ich bin finanziell abgesichert und ich denke, ich habe Rechercheerfahrung und ich habe Zeit und ich bin vernetzt und ich kriege Anregungen. Also sich zu gucken. Und ich finde spannend, wie sich Leute engagieren, so bei Ende Gelände. Also dieser Mut, in die Kohlegruben reinzugehen oder auch Straßen zu blockieren. Und wir stehen ja wirklich vor historischen Herausforderungen, die auch im Bereich des zwischenmenschlichen Lebens sind. Rassismus, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir mit den ganzen Entwicklungen der Welt, die da sind, und mit Fluchtbewegungen um. Wo ja wirklich eine Verschlimmerung der Situation auf der Welt im ökologischen Bereich ist der Kernbereich hier gewesen. So ist die kulturelle Zerstörung, die gebracht worden ist nach Afrika, nach Südamerika und so, also der Kolonialismus. Das heißt, es ist eine immense Verpflichtung da. Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen mit der ökologischen Krise, denke ich.
Kommen wir noch mal ganz kurz eben auf deine eigentliche Arbeit zurück, wenn jetzt der eine oder andere hellhörig geworden ist und feststellt, Mensch, das ist genau das, was auch für mich interessant sein könnte. Wie kann man sich mit dir vernetzen und wie kann man gegebenenfalls dich unterstützen?
Ich bin in neuen sozialen Medien nicht drin, das heißt in keiner Chatgruppe. Ich muss auch eingestehen, ich habe nicht mein Handy. Aber ich bin über Mailadressen zu erreichen, ich kann Tipps geben, ich kann sagen, du kannst da und da recherchieren. Schau an, vernetz dich. Vernetz dich mit Freunden und Bekannten zu kleinen Gruppen, weil sei nicht isoliert, auch wenn du antifaschistische Arbeit machst. Sei kein Einzelkämpfer, vernetze dich, stärkt euch und geht pfleglich miteinander um. Also das Traurige ist ja manchmal zu sehen, wenn Gruppen entstehen, wie schnell sich auch einzelne Leute zerstreiten.
Am Ende eines jeden Gesprächs steht bei uns immer noch ein Satz, der von unseren Gästen vervollständigt werden kann, darf. Und zwar lautet der: Ehrenamt bedeutet für mich
politisches Engagement, gesellschaftliches Engagement, Engagement und Bereicherung des Lebens.
Vielen, vielen Dank.
Bitte. Danke, dass ihr hier wart.
Wir hoffen, dieses Interview der etwas anderen Art hat euch ebenso gefallen und wir konnten euch hiermit einmal eine ganz andere Art des Engagements näher bringen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne einen Like da, teilt unsere Folgen und verbreitet sie in eurem Freundes- und Bekanntenkreis. Mein Name ist Katharina Botmann und ich freue mich schon heute auf die nächste Folge. Da wagen wir den Sprung über die Elbe und Tabea spricht mit dem Hamburger Verein Welcome Dinner. Bleibt neugierig und bleibt uns gewogen. Bis bald.